The Pioneer Morning Briefing. Das Wort zum Sonntag mit Jörg Thaddäus.
Mein Name ist Jörg Thaddäus und ich freue mich, Sie mit dem Wort zum Sonntag in diesen Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Sonntag, der 23. August. Reden wir über Siegfried Bahr und über den Zusammenhang, den es für mich zwischen seinem Leben und den sogenannten Ostdeutschen gibt. Siegfried Bahr ist als kleiner Junge mit seiner Mutter und seinen Geschwistern im Winter 1945 über das Haff gegangen. Ein breiter Brackwasserbereich der Ostsee östlich von Danzig, der zugefroren war und deutschen Flüchtlingen die letzte, wenn auch höchst gefährliche Fluchtmöglichkeit vor der näher kommenden Roten Armee war. Die sind über das Haff gegangen, war ein sehr gebräuchlicher Ausdruck, als noch mehr Menschen da waren, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten. Siegfried Bahr hat Glück gehabt, wenn ich das so nennen darf, als jemand, der in 5,5 Lebensjahrzehnten niemals auch nur in der Nähe einer derart bedrückenden Situation war. Krieg, Kälte, Heimatlosigkeit, nicht die leiseste Ahnung, was die nächste Woche bringt. Siegfried Bahr kam nach Dortmund. Er fand, wie so viele Flüchtlinge, Arbeit im Bergbau. Was hieß, dass er manchmal bei 30 Grad staubiger Hitze in 800 Meter Tiefe in einem Schacht auf dem Rücken lag und über sich mit einem Presslufthammer Steinkohle lockerte. Er lernte Inge kennen, die er nur in den schweren Momenten ihrer jahrzehntelangen Ehe Ingrid nannte. Siegfried Bahr wurde zum Patenonkel eines Jungen ausgesucht. Bedauerlicherweise stand Siegfried Bahr unter dem schlechten Einfluss seines Schwagers, der ihn dazu überredete, am Abend vor der Taufe des kleinen Jungen viel zu trinken. Die beiden konnten den Heimweg von etwa einem Kilometer nicht mehr bewältigen. Sie verbrachten die Nacht vor meiner Taufe in einem kleinen Wäldchen, denn der schlechte Einfluss war sein Schwager, Heinz-Georg Thaddäus, mein Vater. Onkel Siggi, so nannte ich Siegfried Bahr, war ein unverwechselbarer Charakter. Zu Hause trug er sogenannte Freizeithosen, den Hosenbund auf Brusthöhe. Wenn sich Onkel Siggi in seinen Opel Kadett setzte, hatten alle Angst. Es war unverkennbar, dass er mit Pferdefuhrwerken aufgewachsen war. Er saß so nahe hinter dem Steuer, als wären seine dicken Brillengläser Teil der Windschutzscheibe. Auf unübersichtliche Situationen reagierte er augenblicklich mit einer Vollbremsung. Mein Vater fand die Nacht mit ihm im Wald definitiv schöner als auch nur die kürzeste Autofahrt. Onkel Siggi hatte in seinem Kleiderschrank eine sogenannte Kombination hängen. Sakko und schwarze Hose, weißes Hemd, Krawatte und die guten Schuhe. Für die Abende, in denen er mit dem evangelischen Männerchor auftrat, in der gesamten Familie durchaus gefürchtet, denn Onkel Siggi hatte eine Vorliebe für schwere Musik, wie es meine Mutter nannte. Er sang gerne davon, aber da, wo Onkel Siggi 32 Jahre lang gearbeitet hat, floss niemals silbern das Licht wie in La Montanara. Er wechselte irgendwann zur Grubenwehr. Das sind Leute, die unter der Erde dahin fahren, wo es einen Unfall gegeben hat und dann, wie es Onkel Siggi erzählte, einsammeln, was übrig ist. Auch überirdisch war er lebenslang nicht von Schönheit umgeben, sondern von der nichtssagenden Zweckmäßigkeit eines Dortmunder Vororts, wo es so aussieht, wie ich es jetzt in einem Roman las, als würde die Stadt selbst von dort weggehen, wenn sie könnte. Kegelabende, Fußball, die Familie, viele Zigaretten, mehr war nicht. Aber mit welchem Stolz ist dieser Mann durch sein Leben gegangen? Wie sehr fühlte er sich als Teil einer Gemeinschaft? Zuallererst der Gemeinschaft der Bergleute, die diesen harten Job aushalten, aber auch seiner Kirchengemeinde. Onkel Siggi hat wahrscheinlich nie etwas anderes als SPD gewählt. Der fühlte er sich mindestens nahe. Ich erinnere mich an Onkel Siggis Zorn, der sich beispielsweise mit der Frage entfesseln ließ, ob er nicht eigentlich als Pole zu gelten habe mit seiner Geburt Heimat in Masuren. Was aber garantiert niemand an diesem Mann erlebt hat, war auch nur der Hauch von Selbstmitleid. Und da sind wir bei denjenigen, die sich freiwillig als Ostdeutsche bezeichnen und sich damit durchweg einen Sonderstatus einräumen. Denjenigen, die darüber kein Buch schreiben oder damit Politik betreiben wollen, ist Ostdeutsch als Begriff zu schwammig. Denn zwischen Graal-Müritz in Mecklenburg-Vorpommern und Freiberg in Sachsen gibt es erhebliche Unterschiede. Aber Ostdeutsch nennen sich die, die gerne noch mit einem Bein in der DDR stehen wollen. Die DDR ist vor 37 Jahren Jahren untergegangen. Erst in dieser Woche hat der Professor für Mikrobiologie und Virologie Alexander Kekulé in der Tageszeitung Welt die politische Lage in Sachsen-Anhalt zu erklären versucht. Zitat: Und gegen eine Obrigkeit, die Wasser predigt und Wein trinkt, ist man im ehemaligen SED-Staat besonders sensibilisiert. Zitat Ende. Aha, im ehemaligen SED-Staat. Und wer hat den noch mitbekommen? Diesen SED-Staat. Der CDU-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, war im Jahr der Wende 10 Jahre alt. Sein AfD-Widersacher Ulrich Siegmund war noch nicht einmal geboren. Der ist Jahrgang 1990. Andere, die oft Ostdeutschland sagen, wie Manuela Schwesig, SPD aus Mecklenburg-Vorpommern, war 15. Oder Michael Kretschmer, CDU-Ministerpräsident in Sachsen, 14 Jahre alt. Aber hat das schon gereicht? Hat euch das schon gereicht, um euch lebenslang zu ganz anderen Deutschen zu machen? Das bisschen Gesinge in der FDJ? Auf, 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 auf. Freie deutsche Jugend, auf, auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Auf, 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 auf. Freie deutsche Jugend. Was wir in den vergangenen Jahrzehnten vor allem in vielen Medien betrieben haben, ist die übliche Luschennummer. Klarheit vermeiden, alles in Grund und Boden relativieren, Unterschiede werden generell als Ungerechtigkeit etikettiert. Dabei ist die Geschichte des Mauerfalls und der deutschen Einheit sehr klar. 1989 ist ein System kollabiert, das auf seine eigenen Menschen schießen ließ, wenn die nicht in der DDR bleiben wollten. Durchgesetzt hat sich das System, in dem alle reisen können, wann und wohin sie wollen. 1989 hat sich eine sozialistische Diktatur erledigt, die ihre Kritiker einsperren und misshandeln ließ. Wer das nicht glaubt oder vergessen hat oder nicht verstehen kann, was das bedeutet, der möge das Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen besichtigen. Durchgesetzt hat sich eine politische Ordnung, in der die Unordnung, also der Widerspruch, in der Verfassung fest verschraubt ist. Es ist mir egal, wie sanft Jana Hensel oder Dirk Oschmann in ihren Befindlichkeitsbestsellern mit zarten Fingern an der vernarbten Seele der leidenden Ostdeutschen entlangtasten. Ich möchte mir auch nicht noch einmal vom Soziologenstar Steffen Mau das Innere der selbstmitleidigen Besatzungszone erklären lassen. 1989 hat das Bessere über das deutlich Schlechtere triumphiert. Unterkomplex, schreien jetzt diejenigen, denen 36 Feiertage der deutschen Einheit nicht zum Problematisieren gereicht haben. Es folgt der Klassiker, der vom Westen ignorierte Osten. Ach, es tut immer noch so weh, beispielsweise diesem jungen Rostocker.
Ich denke, dass das Schwierige war, dass man, dass der Westen sich nicht für den Osten interessiert hat. Dass man versucht hat, nur dieses System zu überstülpen und nicht geschaut hat, wo der Mensch dabei ist.
Ich habe 1994 und 95 in diesem Rostock gearbeitet, war gierig nach den Geschichten, nach den ganz anderen Lebensläufen, die ich mir erzählen lassen konnte, ohne eine Fremdsprache lernen zu müssen. Habe begriffen, dass das politische System das eine und die persönliche Lebensleistung das ganz andere ist. Habe mit Entzücken festgestellt, dass sich die verkrampften Popkulturen der beiden Deutschlands kaum unterschieden haben. In der BRD wurde aus dem Westberliner Ronald Keiler Roland Kaiser und Jürgen Horst Pippich in der DDR gab sich den mitreißenden Künstlernamen Jürgen Walter und sang Schalali Schalala im Friedrichstadtpalast.
Schalali Schalala Schalala Schalali, es tut nicht mehr weh. Schalali Schalala, wenn der Gieß sagt, gut, ich geh.
Der Bandname Keimzeit erschien mir erst einmal unhygienisch, mir haben aber viele ostdeutsche Auskunftsgeber erklärt, welche Sehnsüchte sich unter anderem in dem Song Kling Klang von Keimzeit gebündelt haben.
Kling Klang, du und ich, die Straßen entlang. Kling Klang, du und ich, die Straßen entlang.
Habe ich alles aufgenommen und mir hinter die Ohren geschrieben. Das Curriculum der Osterinnerung, wenn sie nicht westarrogant geraten soll. Es war ein eigener Kosmos. Mancher Juli an der Ostsee fühlte sich wie Freiheit an. Die Unterstützung für schwangere Frauen war konsequenter und die Schülerinnen wie Schüler haben Schreiben nicht nach Gehör gelernt, sondern noch richtig. alles verstanden. Aber was befreit euch im Osten denn eigentlich von jeder Scham, wenn ein nichtsnutziger Kleinkünstler auf einer Bühne über die Hinrichtung von Angela Merkel rumkaspert und dann der AfD-Spitzenkandidat mit dem AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla die DDR-Hymne singt, dann müsst ihr euch nicht schämen? Dann gibt es für dieses widerwärtige Verhalten einen guten Grund, wenn ich nur den richtigen Soziologen frage? 36 Jahre in der Demokratie haben für die 500 Gröler im Publikum dieser AfD-Veranstaltung nicht ausgereicht, um zu verstehen, was ein demokratisches Amt mit Würde zu tun hat und warum es unwürdig sein könnte, wenn ein vermeintlicher Demokrat die Hymne einer Diktatur mit Wonne mitsingt. Am 1. September 2024 haben bei der Landtagswahl in Thüringen mehr als 13.000 Menschen im Wahlkreis Sömmerda II bei Erfurt den AfD-Abgeordneten Thorsten Schupon gewählt. 42,8% der Wähler in diesem Wahlkreis. Die haben für einen Mann gestimmt, der 2017 in Neonazi-Klamotten in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald spazieren ging, als Polizeibeamter. Und der anschließend das Disziplinarverfahren gegen sich so illegal zu beeinflussen versuchte, dass ihn das Landgericht Erfurt zu 150 Tagessätzen verurteilte. Für diese Wahl, für diese 13.000 Unanständigen muss sich niemand schämen? Warum nicht? Wenn Meinungsforscher fragen, dann antwortet ihr, die Ukrainerinnen und Ukrainer mögen bitte ihren russischen Mördern überlassen werden. Im Nachrichtendeutsch klingt das selbstverständlich weniger brutal. Da heißt es dann, die Unterstützung der Ukraine würde im Osten Deutschlands skeptisch betrachtet. Warum sind euch die Menschen in der Ukraine gleichgültig? Weil ihr es selbst so schwer habt? Weil euch keiner geholfen hat? Tesla baut in Brandenburg Autos und hat vor 3 Wochen angekündigt, 1.000 Stellen neu zu schaffen. Amazon investiert bis 2040 7,8 Milliarden in eine unabhängige Cloud-Struktur und baut dazu Rechenzentren im Landkreis Teltow-Fleming und im Landkreis Elbe-Elster, beides Brandenburg. Im kommenden Herbst startet das Studium an der neuen medizinischen Hochschule in Cottbus, in Rekordzeit eingerichtet. Ihr glaubt aber lieber den Horrorblödsinn vom allgemeinen Untergang, den euch die dubiosen Charakter von der AfD erzählen. Bei der letzten Sonntagsfrage stand die AfD auch in Brandenburg bei 37%. Reden wir doch mal über das Zahlenverhältnis Ost und West, wie es in diesem Extra-3-Spot veranschaulicht wird.
Wie, was heißt denn das? Mach die Knötzen auf, du Arschkrampe!
Chef!
Was?
Chef! Der kann kein Ostdeutsch. Der ist doch von drüben.
Was? Du kannst kein Ostdeutsch?
Bin ich jetzt entlassen?
Das hab ich doch gar nicht gewusst.
Über 60 Millionen Menschen in Deutschland können nicht richtig Ostdeutsch.
Da muss man doch was machen.
Schreib dich nicht ab. Lerne Ostdeutsch und mach die Glotzen auf, du Arschkrampe.
60 Millionen sprechen nicht Ostdeutsch. Problem nur, was, wenn das wirklich das Letzte ist, was irgendjemand möchte? Und was macht ihr eigentlich, wenn euch der Westen die Freundschaft aufkündigt? Die Wirtschaftsleistung Nordrhein-Westfalens ist beinahe doppelt so groß wie die von Gesamtostdeutschland. Allerdings ist den Menschen in NRW durchaus bewusst, dass aus Oberhausen, aus Bottrop oder aus Hückeswagen niemals so idyllische Schmuckkästchen werden können, wie es Erfurt, Weimar, Dresden oder Schwerin bereits geworden sind. Womöglich ist es ernüchternd für euch, liebe 42% AfD-Wähler in Sachsen-Anhalt. Letztlich braucht euch keiner. 100.000 Industriearbeitsplätze in Sachsen-Anhalt, 1,2 Millionen in Rheinland-Pfalz. Es könnte sein, dass ihr mindestens nicht so wichtig seid, wie ihr euch nehmt. Die Argumente werden langsam knapp, mit denen sich der Osten im Schmerz ernster nehmen kann, als es der Westen angeblich verdient. Deswegen werden jetzt immer wieder die üppigen Erbschaften beschworen, in denen der Westler saust und braust, während der Ossi mal wieder nichts hat. Ich kann sofort in einen Wendehammer in Dortmund-Klei fahren und das bittere Gelächter derjenigen aufnehmen, die von ihren Eltern vor allem warme Gedanken geerbt haben. Dortmund-Klei war der Stadtteil, in dem Siegfried Bahr den Großteil seines Lebens verbracht hat. Er ist zu früh gestorben, zur Überraschung aller, nicht im Straßenverkehr. Ein Mann ohne Abitur, dessen Werteverständnis hoch ausgebildet war. Er war klar orientiert über das, was anständig und das, was beschämend ist. Ein Mann, der sich nicht über sein schwieriges Aufwachsen definiert hat, sondern über das, was er geschafft hat. Der manchmal so glücklich war über seine Möglichkeiten, dass er 600 Kilometer von dem nächsten ernstzunehmenden Gebirge entfernt La Montanara gesungen hat. Liebe Damen und Herren, die ihr euch selbst immer wieder Ostdeutsche nennt, sucht lieber den Onkel Sigi in euch, ehe Ostdeutsch endgültig zu einem Schmähbegriff wird. Vielen Dank, dass ich Sie in diesen Sonntag begleiten durfte. Ich würde mich freuen, Sie live zu sehen am Montag, den 31. August im Berliner Admiralspalast zu einer Podcast-Live-Aufnahme, das Late Night Briefing, zusammen mit Gabor Steingart, mit Chelsea Speaker, mit Aleph Dohan, Till Brönner ist dabei und Kevin Kühnert ebenso. Das wird spannend, das wird unterhaltsam und hoffentlich kommen Sie vorbei. Ich wünsche Ihnen allen einen gelungenen Wochenstart. Sonne für Sie alle, Ihr Jörg Thaddäus.